DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute geht es bei uns unter anderem um Geschlechtskrankheiten. Let's talk about sex, baby. Norwegen ist nicht nur das Land der Fjorde, sondern offenbar auch das Land der Chlamydien. Sie sind gar nicht so selten. Was aber genau sind Chlamydien? Wie bekommt man sie? Und was können sie in unserem Körper anrichten? Darüber spreche ich mit Professor Norbert Brockmeier. Wir berichten über eine seltene Erkrankung, Bilharziose. Und Migräne, pochende, kaum zu ertragende Kopfschmerzen. Wer darunter leidet, der leidet wirklich. Woran denken Sie, wenn Sie an Norwegen denken? An Fjorde, an eine Reise entlang der Hurtigrouten, an einsame Hütten, aber sicher nicht an eine Geschlechtskrankheit, zum Beispiel an Chlamydien. Weltweit ist es die häufigste sexuell übertragene Krankheit. Verursacht wird sie durch Bakterien. Die befallen in erster Linie die Schleimhäute der Geschlechtsorgane, also Vagina, Penis, Anus, Harnröhre. Und ob Sie es glauben oder nicht, fast jeder hat sich schon mal mit Chlamydien infiziert. Wie alle Geschlechtskrankheiten unterliegen auch Chlamydien einem Tabu. Darüber spricht man nicht und Frau auch nicht, aber es gibt sie. Nur ausgerechnet in Norwegen, Carsten Schmiester, ist dieser interessanten Frage nachgegangen.
Er ist so fortärende dumm. Es ist traurig, dass wir eine solche Reklame für Touristen haben, wenn sie kommen zu Lande.
Die ältere Dame steht am Hauptbahnhof in Oslo und hat gerade das Plakat gesehen. Das macht mich wirklich sprachlos, sagt sie im norwegischen Fernsehen. Ich finde es traurig, dass wir den Touristen, die in unser Land kommen, so eine Reklame zeigen. Dabei ist die wirklich schön, jedenfalls auf den ersten Blick. Genau wie der Fernsehspot der Kioskkette 7-Eleven. Hohe schneebedeckte Berge, steile Klippen, klares Wasser und in dicken Buchstaben der Text. Norwegen, das Land der Fjorde, der Mitternachtssonne und der Chlamydien. Im Hintergrund umarmt sich ein Paar, dann wieder Schrift. Norwegen hat eine der höchsten Infektionsraten. Kommen Sie aus dem Ausland, dann schützen Sie sich vor den Leuten hier und holen sich Ihre Kondome bei 7-Eleven. Der Spot schlägt weltweit Wellen und hat es jetzt sogar bis in John Olivers amerikanische Last Week Tonight Show geschafft. Der lacht sich kaputt über den Coup der Kioskkette, während das norwegische Tourismusbüro die Sache weniger lustig findet. Das lasse die Norweger doch wie lüsterne, sexverrückte Leute dastehen. Diese junge Frau am Bahnhof hat auch ihre Bedenken. Ist es das, was die Leute von uns denken, dass wir mit jedem ins Bett gehen oder uns das im Thailand-Urlaub holen? Das, damit meint sie eine Infektion mit Chlamydien, die in Europa häufigste sexuell übertragene Krankheit. Und besonders schlimm scheint es in Norwegen zu sein. Allein 2016 gab es dort etwa 26.000 neue Fälle. Die Leute gelten als sexuell ziemlich offen und dabei eher als unvorsichtig. Kondommuffel eben. Sindre Ringvik ist Leiter der Universitätsklinik in Oslo und warnt vor dem im doppelten Sinn heißen Frühherbst in Norwegen, wenn die Zahl neuer Chlamydienfälle fast schon traditionell steigt. Dann ist die Patenwoche für Erstsemesterstudenten an den Unis. Es gibt große Festivals und es gab davor ja auch schon das ein oder andere Liebesabenteuer in den Ferien. Wer dann vor allem als junger Besucher im Land ist, der kann schon mal mitgerissen werden im allgemeinen Liebestaumel, sagt auch Anders Kustos, der an der Osloer Uni die Neuen als Pate betreut. Wir wissen, dass es in der Patenwoche heiß hergehen kann. Aber wir versuchen dafür zu sorgen, dass alles in sicheren Bahnen läuft und verteilen Kondome an die Studenten. Nur, dass die eben nach Ansicht von Organisationen wie Sex og Samfunn, wie Sex und Gesellschaft, die sich um sexuelle Aufklärung kümmern, viel zu selten benutzt werden. Diese Organisationen finden die Chlamydienkampagne der Kioskkette deshalb völlig okay, deren Ziel es, nach Worten einer Unternehmenssprecherin, ja nicht nur war, den Kondomverkauf anzukurbeln, sondern auch das Thema Geschlechtskrankheiten mal wieder auf die Agenda zu setzen. Das hat funktioniert, meint diese Frau, und ist als Norwegerin trotzdem nicht wirklich happy damit. Ja, sicher, das Plakat kriegt viel Aufmerksamkeit und ist gute PR, aber auch für Norwegen?
In Deutschland infizieren sich jedes Jahr zwischen 250.000 und 300.000 Menschen mit Chlamydien. Viele merken es gar nicht, aber eine solche Infektion ist nicht gerade ungefährlich. Professor Norbert Brockmeier leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum. Er versucht, Geschlechtskrankheiten und die Gefahren, die damit einhergehen, in die Öffentlichkeit zu rücken. Und er will gegen das Tabu vorgehen, das allen Geschlechtskrankheiten anhängt. Ich habe mich mit Norbert Brockmeier über Chlamydien unterhalten und ihn zunächst einmal gefragt, wie er die Situation einschätzt.
Wir haben hier schon ein deutliches Problem, eine deutliche Krankheitslast, die gerade auch für diese beiden Infektionen, also Gonorrhoe und Chlamydien, eine langfristige Bedeutung für die Menschen hat, weil sie häufig symptomlos verlaufen, aber durchaus Spätkomplikationen bewirken können. Und entscheidend ist, dass gerade Chlamydieninfektionen, die zum Beispiel bei der Frau im Vaginalbereich angesiedelt ist, dass sie aufsteigen, also in den Unterleib hinein und dann vaginal oder am Gebärmutterhals nicht mehr nachweisbar sind und es dann zu der Verklebung zum Beispiel der Eileiter kommen kann, Entzündung der Ovarien, der Eierstöcke, die dann zu Schwangerschaftskomplikationen bis hin halt zu Unfruchtbarkeit führt.
Wie wird eine Infektion mit Chlamydien denn überhaupt festgestellt, wenn es so viele Fälle gibt, die ohne Symptome verlaufen?
50-60% aller Paare, die sich in Kliniken vorstellen für mit ungewollter Kinderlosigkeit, haben eine Chlamydieninfektion in ihrer Geschichte. Und Chlamydien sind wahrscheinlich maßgeblich an der Unfruchtbarkeit beteiligt. Das gilt auch für Männer. Auch da können die Chlamydien durch die Harnröhre in das Skrotum, also den Hodensack, kommen und da den Vorhoden und den Hoden dann entsprechend infizieren und da dann auch zu Verklebungen der Samenleiter führen, die halt da auch dann beim Mann zu Unfruchtbarkeit führen. Es gibt teilweise Entzündungen auch in der Prostata. Es gibt Hinweise, dass die Erreger zumindest Prostatakarzinome, das Fortschreiten von Prostatakarzinomen mit beschleunigen können.
Wie sieht denn die Behandlung aus? Wie wird therapiert?
Chlamydien werden, wie alle diese bakteriellen Infektionen, werden mit Antibiotika behandelt und zwar mit unterschiedlichen Antibiotika. Das heißt, die Menschen sind dann auch nach 3-7 Tagen nicht mehr infektiös. Man sollte aber trotzdem, weil je nach Infektion und auch je nach Resistenzlage durchaus Therapieversager haben, man sollte immer darauf achten, dass der Mensch sich wieder vorstellt nach 4-6 Wochen, um zu schauen, bin ich wirklich geheilt? Und dann ist auch alles in Ordnung. Und sonst muss man sich eventuell noch mal eine weitere oder andere Therapie überlegen und auch durchführen. Also ein Test auf Heilung ist ganz wichtig und wird in Deutschland leider viel zu wenig durchgeführt. Die Engländer machen zu ca. 90% bei ihren Patienten einen sogenannten Test of Cure, also Test auf Heilung, und sind damit hoch erfolgreich.
Professor Norbert Brockmeier vom Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum. Cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Kopfschmerzen hat jeder schon mal gehabt. Von ganz anderer Qualität aber sind Migräneanfälle. Ungefähr jeder 10. Mensch bekommt sie. Und die Betroffenen leiden meist ganz furchtbar. Schlimme Kopfschmerzen, manchmal mit Übelkeit. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, oft kommt auch noch das Stirnrunzeln von Kollegen oder sogar von Freunden hinzu. Stell dich nicht so an, ich habe auch manchmal Kopfschmerzen, nimm eine Tablette und dann geht das auch schnell wieder vorbei. Tut's aber eben nicht. Ein Medikament, das hilft, wäre eine Erlösung für Migränepatienten. Yvonne Meyer hat sich dem Thema angenommen.
Migräne. Ein stechender, pochender Schmerz in einer Kopfhälfte. Oft kaum auszuhalten, häufig verbunden mit Sehstörungen, Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Viele Patienten brauchen Jahre, bis sie einen Arzt finden, der sie angemessen behandelt. Ihre Lebensqualität ist massiv eingeschränkt. Das Problem? Nicht bei jedem schlagen die üblichen Migränemedikamente an. Doch ab diesem Herbst könnte ein neuer Wirkstoff diesen Patienten helfen. Irenumab. Das Besondere daran? Es ist ein Antikörper.
Ja, Antikörper sind Proteine, die der Körper sonst auch selber bildet, um zum Beispiel Bakterien oder Fremdkörper abzuwehren.
Sagt der Neurologe Andreas Straube. Er ist Kopfschmerzspezialist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Antikörper heften sich zum Beispiel an der Oberfläche von Bakterien an. So können Zellen des Immunsystems die Bakterien besser erkennen und zerstören. Antikörper sind wie ein perfekter Schlüssel, der genau in ein Schloss passt. Diese Fähigkeit, sich an bestimmte Stellen anzuheften, macht sich auch der Antikörper Irenumab zunutze. Er setzt einen Rezeptor außer Gefecht, der eine wichtige Rolle in der Entstehung von Migräneattacken spielt. Normalerweise wird dieser Rezeptor durch einen Botenstoff namens CGRP aktiviert.
Und man hat jetzt eben Antikörper künstlich hergestellt, die entweder den Rezeptor blockieren, also an dem Rezeptor andocken und so verhindern, dass das CGRP dort anbinden kann. Oder man hat Antikörper produziert, die das CGRP direkt binden und darüber dann verhindern, dass der Rezeptor aktiviert werden kann.
Schon länger ist bekannt, dass man eine Migräneattacke verhindern kann, wenn man diesen Rezeptor mit anderen Mitteln blockiert, quasi einen anderen Schlüssel in das Schloss steckt, der dort zwar hineinpasst, aber die Türe nicht aufschließen kann, sondern sie verriegelt. Und man weiß, dass während einer Migräneattacke der Botenstoff CGRP, der echte Schlüssel, vermehrt in Blut- und Tränenflüssigkeit vorkommt. Vor allem der Kopfschmerz einer Migräneattacke wird dem Botenstoff und der damit einhergehenden Aktivierung des Hirnnervs namens Trigeminus zugesprochen.
Der versorgt also das Gefühl im Gesicht, der Hirnhaut. Die Hirnhaut ist das, was das Hirn umgibt, aber auch des Nackens. Und letztlich alle Schmerzwahrnehmung am Kopf, am Gehirn, Gehirn selber hat keine Schmerzfasern, läuft über den Nervus Trigeminus. Und eben diese Schmerzfasern des Nervus Trigeminus, die schütten unter anderem auch CGRP aus.
Normalerweise dockt der Botenstoff in der Gefäßwand an. Die Folge? Die Blutgefäße erweitern sich, Schmerz wird ausgelöst und es kommt sogar zu kleinen Entzündungen. Wenn man diesen Kreislauf, der durch CGRP angefeuert wird, durchbricht, kann eine Migräneattacke verhindert werden. Der neue Wirkstoff, Irenumab, ist dabei ziemlich erfolgreich.
The advantage of this drug is that
wir haben Daten aus Doppelblindstudien, die bis zu 6 Monate lang andauerten. Es gab keinerlei Probleme mit der Verträglichkeit. In nicht verblindeten Studien haben wir über ein Jahr getestet, ebenfalls ohne große Nebenwirkungen.
Sagt der dänische Neurologe Mesut Aschinar, Leiter des renommierten dänischen Kopfschmerzzentrums an der Universität Kopenhagen. Er hat das Medikament in einer der Zulassungsstudien getestet. Für Kopfschmerzärzte ist das Medikament eine echte Revolution. Denn es kann auch präventiv eingesetzt werden. Eine Spritze, einmal im Monat, kann die Anzahl der Migräneattacken verringern. Andreas Straube.
Also sicher ist es eine Erweiterung unseres Behandlungsrepertoires. Insbesondere auch, da Studien gezeigt haben, dass es auch wirksam sein kann bei Patienten, die auf die Standardtherapien nicht angesprochen haben.
Zugelassen ist das Medikament unter dem Namen Aimovig in der EU für Patienten, die mindestens 4 Tage im Monat Migräne haben. Nach einer technischen Einweisung können sie das Medikament auch selbst spritzen, ähnlich wie das auch Diabetiker mit Insulin tun. Stellt sich noch die Kostenfrage. Antikörpermedikamente sind um ein Vielfaches teurer als herkömmliche Medikamente. Mit bis zu 6.000 Euro Behandlungskosten rechnen die Fachleute pro Jahr. Viel wichtiger in Zukunft wird aber die Frage nach Langzeitfolgen sein. Denn der Botenstoff CGRP hat im Körper nicht nur eine unerwünschte Funktion bei Migräne. Inwieweit es zu Problemen kommen kann, wenn man diesen Rezeptor über Jahre hinweg blockiert, wird man erst viel später sehen können.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Betroffenen ernst genommen werden und Migräne nicht einfach heruntergespielt wird. Auch bei seltenen Erkrankungen ist das oft der Fall. Zu dieser Kategorie gehört Bilharziose. Es ist eine Wurmerkrankung. Sie ist typisch für Regionen in Afrika, Asien und Südamerika. Mittlerweile aber breiten sich die gefährlichen Parasiten auch Richtung Norden aus. Gründe dafür sind unter anderem die Reiselust vieler Europäer, aber auch Klimaveränderungen. Mit Bilharziose ist nicht zu spaßen. Die Erkrankung kann schwerwiegend sein, wie das Beispiel zeigt, das Nora Ederer vorstellt.
Im März 2014 kommt eine junge Familie in das Universitätsklinikum Düsseldorf. Ihr 12-jähriger Sohn hat Blut im Urin und fühlt sich schlapp. Nach mehreren Untersuchungen steht fest, das Kind hat Bilharziose. Der behandelnde Arzt Joachim Richter steht jedoch vor einem Rätsel. Die Eltern sagen, das Kind wäre noch nie in den Tropen gewesen.
Alle waren davon überzeugt, dass diese Familie zum Beispiel vorher in Ägypten gewesen wäre oder sonst irgendwo, wo die Bilharziose bekannterweise übertragen wird. Das war aber nicht der Fall. Der Junge hatte Europa nie verlassen. Und wir haben mit der Mutter gemeinsam alle möglichen Orte sind wir durchgegangen, alle Möglichkeiten, wo er sich die Bilharziose hätte holen können, bis hin zu, ob er ein Aquarium hat und so weiter.
Die Suche führt schließlich auf die französische Insel Korsika. Dort hat der Junge im Jahr davor ausgiebig in einem Fluss namens Cavu gebadet. Sofort informiert Joachim Richter französische Biologen über den merkwürdigen Fall. Diese nehmen Proben aus dem korsischen Fluss und stellen fest, im Wasser lässt sich der Bilharziose-Parasit tatsächlich nachweisen. Doch wie ist er dorthin gekommen? Joachim Richter hat einen Verdacht.
Könnte jetzt einfach sein, ein Kind war im Urlaub in Afrika und kommt zurück. Und dann gehen diese Familien gerne noch, bevor der große Anstrom der Touristen kommt, im Frühjahr, dort baden. Und wenn dann ein Kind dort rein uriniert in das Wasser, dann werden mit dem Urin die Wurmeier ausgeschieden. Aus den Eiern schlüpfen Larven.
Und der Parasit ist in Europa. Doch tropische Pärchenegel in einem Fluss auf Korsika, die sollten eigentlich nicht lange überleben. Schließlich ist das Wasser dort kälter als in den Tropen. Und dann brauchen Parasiten auch immer einen Wirt, von dem sie sich ernähren können. Denn bevor Pärchenegel Wirbeltiere wie Rinder, Ratten oder Menschen befallen, wachsen sie in tropischen Süßwasserschnecken heran. Und die gibt es auf Korsika nicht. Wie also konnten die Pärchenegel auf der Insel überleben und Hunderte von Menschen mit Bilharziose infizieren? Der Biologe Christoph Grunau und seine Kollegen an der Universität Perpignan in Südfrankreich versuchen seit Jahren, diese Frage zu beantworten. Nun haben die Forscher ihre Ergebnisse veröffentlicht. Die wichtigste Erkenntnis: Die korsischen Pärchenegel sind eine Mischung aus zwei Pärchenegelarten, die normalerweise in Afrika vorkommen. In der Biologie nennt man so etwas Hybridisierung. Das hat die Überlebenschancen der kleinen Würmer deutlich vergrößert, sagt Christoph Grunau.
Diese Nachkommen, diese Hybride, sind anpassungsfähiger, sie sind virulenter, sie sind zäher als die ursprünglichen Arten. Und das hat sicher dazu geführt, dass sie jetzt in etwas kälteren Bereichen sich installieren können.
Und die Schnecken in zwei korsischen Flüssen befallen. Dasselbe droht auch in anderen Mittelmeerregionen, denn in Spanien, Portugal und Südfrankreich leben ebenfalls Schnecken, die als Wirte in Frage kommen. Außerdem ist der korsische Pärchenegel eine Mischung aus dem afrikanischen Bilharziose-Parasiten des Menschen und dem des Rindes. Deshalb besteht die Gefahr, dass der Hybrid neben dem Menschen auch andere Säugetiere wie Rinder oder Mäuse infiziert, sagt Christoph Grunau.
Das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario und da wird es dann schwer, die Krankheit auszurotten, weil man erstmal finden muss, welche Tierart betroffen ist und dann behandeln.
In Europa haben Forscher noch keine Bilharziose-Parasiten in anderen Tierarten als Schnecken und Menschen nachgewiesen. Doch im Senegal gibt es bereits Hybride aus verschiedenen Pärchenegelarten, die auch Nagetiere befallen. Das ist eine exzellente Strategie, denn dadurch kann sich der Parasit immer weiter ausbreiten.
Diese Möglichkeit, Hybride zu bilden bei Parasiten, ist ihre Art und Weise, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Und tja, wenn die Umwelt sich wieder ändert, werden wir sicherlich neuen Hybriden ausgesetzt sein. und mit neuen Problemen zu kämpfen haben. Also im Moment zum Beispiel dieser Hybrid, der kann sehr gut mit dem Standardmedikament behandelt werden. Aber stellen wir uns mal vor, dass ein Hybrid sich formiert, der gegen dieses Medikament resistent ist. Da hätten wir dann ein richtiges Problem, weil im Moment nur ein Medikament existiert.
Damit es überhaupt nicht so weit kommt, ist es nun das Wichtigste, die zwei befallenen Flüsse in Korsika wieder parasitenfrei zu bekommen.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Die gibt es alle 14 Tage an dieser Stelle auch als Podcast. Oder besuchen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. True, there ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with the check and the note. That last night was dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Play this on the radio. Why not? Everybody have sex. I mean, everybody should be making love. Come on, how many guys you know make Let's love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the